Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Was wir hier gerade gehört haben, war eine Raufmaschine. Flachs wird nicht geschnitten, sondern mit den ganzen Wurzeln aus dem Boden gerissen. Der Flachs wird gerauft. Ein schönes Wort nicht, das man selten hört. Selten sind in der Schweiz leider auch immer noch die Flachsfelder, obwohl sie ab dem 16. Jahrhundert, aber noch viel, viel weiter zurück, eine wichtige Rolle gespielt haben in Europa für die Produktion von Leinen, Leinsamen, Leinöl etc. Für diese Episode habe ich mit der Gewandmeisterin Lili Krackenberger geredet, die wie keine andere der Leine kennt, schätzt und zur Leinensäckle verarbeitet, denn Leine hat besondere Eigenschaften. Ich bin dafür nach Wald gereist ins Zürich-Oberland. Wald war einmal das Manchester von der Schweiz, eine Hochburg von der Textilindustrie. Vielleicht kein Zufall. Denn wir sind in unserem Gespräch nicht nur vom Ort her in die Vergangenheit gereist, sondern auch in Bezug auf unser Thema, dem Flachs, der Leine und unserem Umgang mit Textilien. Am Schluss sind wir wieder in der Gegenwart angekommen, da dabei, was wir aus der Vergangenheit ins Jetzt und sogar in unsere Zukunft mitnehmen könnten. An diesem Wintertag sitze ich mit der Lili Krackenberger an einem antiken Küchentisch. In einem uralten Holzhaus, ganz in der Nähe, steht ein Kachelofen und daneben liegt in einem Körbchen eine schöne Katze. Es passt einfach alles zusammen. Auf dem Tisch liegt eine ganze Auswahl von der Lili ihren Brotsäcken.
Ich habe einfach ein paar Beispiele mitgenommen von Leinensäckchen, die ich mache aus Resten von alten Leinen, die sich bei mir über die Jahrzehnte einfach angesammelt haben. Das oberste ist jetzt zum Beispiel eine Leine, das ist nicht so alt, das ist aus den 50er Jahren. Aber doch schon, es ist noch eine gute Qualität, finde ich. Das ist ganz eine moderne Leine, eine neue, nehme ich auch wahrscheinlich aus Lettland oder aus China. Man weiß es nicht so genau, meistens. Und die anderen sind so meine Schätze, wo sicher handgewobene, über 100-jährige Leinen sind, die womöglich noch jemand von Hand gesponnen und gewoben hat. Wo zum Teil hat mir jemand einmal Reste gebracht, der gesagt hat, ja, der Flachs hätten noch ihre Vorfahren angebaut in Rüdlingen. Das ist so das. Und man hat es entweder bleicht, dann sind sie hell. Und wenn der Flachs naturfarbig ist, ist er eben so brünlich. Das kommt wahrscheinlich auch auf den Standort an, wo er wächst.
Du hast mir irgendwann schreibst du von schwerem Leinen. Ist das jetzt schwere Leinen? Das heisst, das, ja. das ist für etwas anderes gedacht gewesen, oder?
Leinen, wie wir jetzt hier für die Brotsäcke haben, ist gut, wenn es ein bisschen eben robust ist. Die sind jetzt zum Teil aus alten, ich sage denen Heuhemper. Also, das sind wahrscheinlich Unterhemper gewesen, wo man den Körper aus Leinen gemacht hat und die Ärmel oft dann später aus heller Baumwolle. Und so zuletzt, weiss ich einfach, haben die Leute dann das noch zum Heuen angehabt, weil es gäbig und weit und luftig ist, angenehm zum Tragen in der Hitze. Aber eigentlich sind es wahrscheinlich einfach Unterhemper gewesen, früher.
Wie kommst du zu diesen antiken Textilien? Oder? Das ist nicht einfach zu finden, oder?
Es ist eben so. Irgendwie hat mich das immer ein bisschen angezogen. Darum habe ich wahrscheinlich auch den Beruf gewählt, seinerzeit nach der Schule. Da habe ich zuerst Schneiderin gelernt. Und dann bin ich halt in Brockenhäusern, am Flohmarkt und habe dort dann so alte Sachen gesehen. Das hat man hier vor 30, 40 Jahren noch eher gefunden. Und ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich muss diese Sachen retten. Und habe dann die gepostet und bei mir gelagert und immer gedacht, ich mache dann mal etwas damit. Und auch alte Spitzen und so Sachen. Und so hat sich das bei mir angesammelt. Und ich habe lange nicht recht gewusst, was damit machen. Ich habe dann doch nicht so viel daraus gemacht. Und dann, wo die Verordnung kam, ist, dass man für die Plastiksäckchen im Laden muss zahlen und das mit diesen Textilbeutel zum Posten aufgekommen ist, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt die Gelegenheit, wo ich die alte Leine kann brauchen.
Also ich habe selber Leinen eigentlich nur zum Tragen, aber ich habe sie relativ gern zum Tragen. Das können wir vielleicht später noch reden, aber die Säcke, die du machst, die haben ganz spezifische Eigenschaften. Könntest du es vielleicht noch mal kurz erzählen?
Es hat so schon in den 70er Jahren also den Trend gegeben, zurück zu der Natur. Und dann hat man so, hat's dann so Werbegeschenke mit Brotsäck gegeben. Und die sind meistens aus Baumwolle gewesen. Da wird einfach das Brot trocken. Ganz schnell. Und die Leine, gerade wenn sie ein bisschen dicker und schwerer ist, hat die Eigenschaft, dass sie weh ausgleichend ist und Feuchtigkeit wirklich zusammenhaltet. Und durch das bleibt das Brot länger frisch. Es wird dann nicht gummig drin. Und es hat wie so ein bisschen, es heisst, es hat so ein bisschen antibakterielle Eigenschaften. Und das alles, finde ich, macht die Leine prädestiniert, zum Lebensmittel aufbewahren. Also auch getrocknete Kräutchen oder Dörrfrüchte oder so Sachen habe ich auch im Leinensack und dann aufgehängt im Vorratsraum.
Also es ist eigentlich, kannst du es wie so ein bisschen luftig lagern und es wird, auch wenn es Raumfeuchtigkeit hat, wird der Inhalt vom Sack nicht wirklich feucht, sondern das geht eigentlich wie in den Stoff rein.
Ja, also im Keller solltest du es nicht tun. Aber es tut eben auch nicht austrocknen. Das ist ja oft das Problem, dass dann das Brot ja trocken wird. Und die Leine behalten die Feuchtigkeit zusammen, wo die Baumwolle das ja wie wegtransportiert. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Gell, Leine ist aus Flachs. Das würden jetzt auch die meisten Leute gar nicht mehr so genau wissen, was Flachs ist. Und ich weiss, dass wir vor kurzem mal in der Nähe von Bern wieder ein Flachsfeld hatten. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Weißt du noch, wie Flachs aussieht und warum eigentlich, oder warum kann man aus Flachs Leine machen?
Ich habe jetzt leider den Flachs, den ich bei mir im Garten hatte, dann vergessen. Aber das ist so eine Pflanze, die etwa einen Meter hoch wird. Die tut man im frühen Frühling ansäen. Also eigentlich Leinsamen, die man ja kennt vom Essen, wo man ins Müsli tut, das ist der Samen von der Flachspflanze. Und unterdessen hat man das ein bisschen auseinandergezüchtet. Es gibt Sorten, die besser sind zum Samen gewinnen und Sorten, die besser sind zum die Fasern gewinnen. Und Leine tut man dann abpflanzen, dann wächst sie, blüht im Juni wunderschön, himmelblau. Das sind dann so, hat man so das Gefühl, der Himmel ist oben runtergekommen, wenn man so ein Flachsfeld sieht, wenn es in voller Blüte ist. Und ich habe das, in Belgien hat es ein paar und in Nordfrankreich. Das ist wunderschön. Und jetzt eben in der Schweiz haben sie auch wieder angefangen, haben so Projekte gemacht. Swiss Flax ist das, wo im Emmental vor allem so Wiederansiedlungsprojekte eine Art macht. Und dann tut man im Herbst, wenn er verblüht ist und der Samen sich ausgebildet hat, tut man ihn ernten. Und das ist dann ein Rechtsprozedere mit, man muss es in die Feuchtigkeit wie anrotten lassen, damit sich das Hölzige von den Fasern löst. Und es braucht relativ viel Arbeitsgänge, bis man die Fasern gewonnen hat. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum das im 19. und 20. Jahrhundert verschwunden ist. Weil es offenbar auch wahrscheinlich mehr Handarbeit gebraucht hat als eine Baumwolle. Wenn man dann die Fasern hat, dann sieht sie wirklich ein bisschen wie das gesponnene Mondlicht aus. Es hat so einen Schimmer, so einen silbrigen, den ich unglaublich schön finde. Einfach. Ich war wirklich erstaunt, als ich das erste Mal so aufgebrochen habe und dann die Fasern vorgekommen sind.
Also das gesponnene Mondlicht ist ein anderes Wort eigentlich für Leinen gesehen, gell?
Ja.
Und weil du jetzt sich ein Bild in der Hand, wo eigentlich wie eine Art Spind zeigt, also ein Kasten oder so etwas Ähnliches wie ein Kasten, und da drin ist ganz viele so Büschel oder weiß nicht mal genau, wie man denen sagt, aber so Büschel von fast goldigem Faden, sehe ich es von weitem aus.
Das ist noch nicht gesponnen. Das ist jetzt vorbereitet zum Spinnen können. Und ich habe das in einem Heimatmuseum gesehen, der Kasten. Und da ist mir erst der 20er runter, warum das der Spind Spind heisst. Da drin war Mitgift von der Brut. Und auf dem Bild hat jetzt wirklich von zoberst bis zunderst einfach ganz viel wunderschöne Flachs parat gehabt, um dann ihre Aussteuer und was die Familie dann braucht, spinnen und weben. Und das Sprüchli heisst da, blitze blank des Spindes Holz der Hausfrau Freude sein, das Linnen blüten rein.
Also ein goldiges Material wird dann gesponnen und dann wird es relativ weiss. Oder muss man dann nochmal etwas machen, da müssen wirklich... Eigentlich war es dann eher in dieser Naturfarbe, in dem brünlichen. Und sonst muss man es bleichen zum Weiss.
Genau. Das hat man früher auf den Feldern ausgelegt, auf den Wiesen. Da zum Wald haben wir ja bleiche Areal, wo eine Textilfabrik war. Und ich nehme an, der Name stammt von dort, dass die dort früher die Tücher bleicht haben.
Jetzt haben wir hier eigentlich ein Material mit gewissen Superpowers. Oder auch wenn man zum Beispiel, wenn man es anzieht, ist es ja sehr angenehm, weil es kühlend ist, sagt man, und gleichzeitig irgendwie aber auch so einen Schutz gibt. Oder? Das ist auch ein bisschen wärmend.
Ich empfinde es weniger als wärmend, nicht wie eine Wolle oder eine Seide, aber im Sommer finde ich es unschlagbar. Also wenn es sehr heiß ist, dass es wie so einen Kühlungseffekt gibt eigentlich auf der Haut. Und das ist das, was eben mit dem Klima und mit dem Ausgleich, glaube ich, zu tun hat. Wo dann eben das Brot auch lässig findet, wenn es das, das hat.
Und die, die früher noch eben gehäut haben auf der Wiese, die sind, haben dann auch den Kühlungseffekt.
Ja.
So ein tolles Material und trotzdem ist es verdrängt worden. Was weißt du so ein bisschen vielleicht von der Geschichte? Warum ist das mehr oder weniger auf die Seite gedruckt worden? Weil übrigens Hanf auch, oder? Aber Hanf hat man auch verarbeiten zu Textilien.
Hanf und Leinen ist fast gleich. Also als Laie kann ich das eigentlich nicht unterscheiden. Da müssen wir ein Mikroskop haben, habe ich mir sagen lassen. Der Hanf wird eher für noch robustere Sachen gebraucht. Das hat im Militär die Säcke, die es gegeben hat, sie sind aus Hanf gewesen, glaube ich. Warum es verdrängt worden ist, glaube ich, sicher hat mit der Industrialisierung zu tun. Die erste Spinnmaschine ist ja Ende 18. Jahrhundert, glaube ich, erfunden worden in England. Dann sind die Spinn- und Webmaschinen gekommen. Da gerade im Wald und im Zürich Oberland ist das ja, hat das ja die ganze Heimarbeit abgelöst. Es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen, die zusammengespielt haben. Und ein Faktor ist, dass in Amerika mit der Sklavenarbeit Baumwolle sehr billig hat können produziert werden. Ursprünglich kommt die aus Indien. Ich glaube, es gehört halt auch dazu, zu dieser Geschichte mit dieser Sklavenarbeit, wo Material, Rohstoff bereit gemacht hat, wo dann die Schweizer Textilindustrie günstig hat können verarbeiten. Und also natürlich auch die anderen Textilindustrien in Europa, aber das ist halt auch Teil von dieser Geschichte.
Ja, vor sehr, sehr langer Zeit habe ich eine Zeit lang, über 6 Jahre lang in einem Wald gewohnt, und zwar wirklich im Bleicheareal, in deren alten Textilfabrik. Und dort habe ich dann auch irgendwann einmal gelesen, es hat auch Bücher gegeben, zum Teil Romane hat es gegeben, aus dieser Zeit, wo wirklich fast jeder Bauer im Töstal und dann dort ab bis auf heute Abend in der Winterszeit gesponnen hat, daheim, oder? Also es war ihr Auskommen gewesen, wo das irgendwie eingebrochen ist. Ist das auch sehr gefährlich geworden eigentlich für die Wirtschaft und viele Leute aus dem Töstal sind weg emigriert, auch weil so eine Heimarbeit einfach wie unter ihnen weggebrochen ist. Gleichzeitig ist dann die Fabrikarbeit gekommen und mit der Fabrikarbeit lang noch eine relativ ungeregelte Fabrikarbeit, also wir hatten noch nicht so Arbeitsgesetze gehabt, wie dann bald einmal gekommen sind.
Ja, und es hat da umeinander ja auch viel Seidenhandweber gehabt, die für die Zürcher Seidenindustrie produziert haben. Ich habe mal mit dem Dürstelerhaus zu tun gehabt, in Ottikon-Gossau. Dort ist ja wie der Geburtsort von dieser Firma IDW, die es gegeben hat, die Seidenstrümpfe gemacht hat und Nähseiden unter anderem. Und dort ist mir so aufgegangen, Textilarbeit ist immer dort hingewandert, wo die Löhne am billigsten sind, weil es halt so zeitaufwendig ist. Und die Döstal, Zürich-Oberland, sind halt viele arme Leute gewesen, die dann wirklich ja mit dieser Heimarbeit sich über Wasser gehalten haben, weil da oben ist es schwierig, sich selber zu versorgen. Einfach vom Klima her, es ist relativ hoch und hügelig. Dann hat man einfach müssen auch noch solche Arbeiten dazu anmachen und hat auch, also die Kinder haben gerade vor allem gesponnen und die Erwachsenen haben dann gewoben.
Ja, und es ist nicht ganz zufällig, dass dort die Fabriken entstanden sind, weil es Wasser hatte. Also
genau.
Die sind betrieben gewesen durch Wasser und haben dort ihren Energiebedarf hauptsächlich darüber decken. Du hast gesagt, du tust eigentlich so ein bisschen fast schon instinktiv an versammeln irgendwann einmal, weil du das Gefühl hast, dass du mal etwas damit machen musst. Ich habe bei dir auch gelesen, dass dir wichtig ist, wie haptisch ein Material ist. Warum ist das wichtig für dich?
Also wenn ich etwas anlege, habe ich es ja nachher auf meiner Haut. Und das macht etwas mit mir. Die Haut ist ja unser grösstes Organ, das wir haben. Und das ist immer in Berührung dann mit dem Textil, wo man sich damit bekleidet. Und es hat immer eine Wirkung auf den Körper. Das ist eigentlich auch ein Grund gewesen, warum ich mal eine Diplomarbeit über das geschrieben habe. Weil ich im Geo einen Artikel darüber gelesen habe, von einem Forschungsprojekt von dem Martin Grunwald, der ja mittlerweile sehr ein anerkannter Haptikforscher ist. Und der hat das untersucht, was passiert im Hirn, was hat das für einen Einfluss auch auf die Eigenwahrnehmung, bis hin zu Krankheitsbildern, die mit der Körperwahrnehmung zu tun haben, wie Magersucht oder so, hat er so Sachen herausgefunden, dass das eben sehr wohl über die Haut eine Wirkung hat, was man anhat und auch, wie man sich drin fühlt, wie man sich selber wahrnimmt. Oft wird ja also der Schwerpunkt vor allem auf die Optik gelegt. Wie sieht man aus in einem Kleid? Aber wenn ich mich nicht wohlfühle in dem, sieht man das eben auch. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz gewesen, zum Weh sagen, ja, das Schauen ist schon wichtig und wie es aussieht, aber es ist gerade so wichtig, wie ich mich drin fühle. Und darum bin ich auch so ein bisschen für mich persönlich bei diesen Naturfasern geblieben.
Ich bin über den Begriff bei dir gestolpert, den ich lustig fand. Du bezeichnest dich als heilsame Textilhandwerkerin. Jetzt könntest du mir vielleicht noch kurz sagen, was du mit dem meinst.
Das Heilsamste, finde ich, ist das Machen selber. Das erlebe ich immer wieder, wenn man auch mit Leuten zusammenarbeitet, die sich vielleicht gar nicht so gewöhnt sind, sich mit dem abzugeben. Oder wir haben auch mal mit einer Ergotherapiegruppe gearbeitet. Die kommen dann wie so zu sich und sind ganz im Moment und fokussiert auf die Arbeit. Und das ist die Tätigkeit mit den Händen, die einem in den Moment bringt. Und das finde ich sehr etwas Heilsames. Also das ist ja auch ein Angebot, wo unter diesem ja, immer mehr propagiert wird auch. Das ist das eine. Und das andere, was ich merke bei meiner Arbeit, wenn ich Theaterkostüm mache, wenn ich die Sachen in die Finger genommen habe oder eine Anprobe mache und es dann wirklich einfach so sitzt, dass die Person sich so wohlfühlt, dass sie das Kostüm vergessen kann, um ihre Rolle zu spielen und dort ganz eintauchen, das macht eben auch etwas aus. Und das ist wie etwas, das zwar über das Kleidungsstück transportiert wird, aber es ist wie etwas Immaterielles, das dann da mitgeht.
Also findest du denn den richtigen Fit für den Mensch, für die Situation und für seine Arbeit? Oder Schauspieler schaffen auf der Bühne sozusagen und du suchst nach, wie kannst du es ihm so angenehm wie möglich machen? Und dann müsst ihr auch sehr wahrscheinlich mit dem anderen, mit dem Gegenüber auch nochmal recht beschäftigen. Was hat er für Schultern und so? Wo schließt jetzt das wie? Vielleicht ist es auch etwas, was mit der Achtsamkeit im Körper von einem Menschen gegenüber zu tun hat.
Ja, und es läuft halt vieles nicht so bewusst ab. Ich glaube, das passiert dann viel einfach in den Händen. Ich habe es dann wie im Gespür. Was braucht es jetzt? Wie muss ich sie in die Finger nehmen? Und das ist so eigentlich die Weisheit dann vom Körper oder von den Händen, eben, wo dann genau weiss, wie sich es anfühlen muss. Und das ist auch das, warum Leine, wenn ich das anlange, wie sich das anfühlt, dann spüre ich sofort, was das für ein Material ist und wie das wirkt. Und wenn ich ein synthetisches Material in die Finger nehme, dann spüre ich das auch und es ist dann so wie Seife, die einem aus den Fingern rutscht. Und ich fühle mich einfach nicht wohl in dem.
Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich jetzt das Stückchen Leine hier nochmal angelenkt habe, es hat so einen leichten Widerstand, oder? Es ist so ein bisschen handfest, ein bisschen vertrauenswürdig, oder? Also im Sinne von, das hebt dann schon noch, oder? Ich könnte es da noch ein bisschen dran reissen und es geht nicht kaputt. Also es wirkt stark. Und dann überlegt man sich natürlich auch, was von der Pflanze ist wieder gespiegelt, oder? Auch in diesem Material, oder? Also da merkt man, da ist schon mal irgendetwas, einmal eine Pflanze drinnen gewesen, oder?
Jeans sind übrigens auch ursprünglich aus Hanf gewesen, weil das robusteste Material war. Und das sind ja Arbeiterhosen gewesen. Eigentlich wäre Jeans aus Hanf.
Genau. Man hat das Gefühl, ist das richtig, dass die Schwingerhosen aus Leine sind? Es gibt ja so wie Überhosen.
Ja, das kann gut sein. Ja, ja, genau.
Da muss man auch ein bisschen dran rissen können.
Ja, genau. Mhm. Für mich kommt dort dann wie noch etwas anderes rein. Textil ist eine der ältesten Kulturtechniken, die wir haben. Also etwas, das der Mensch wahrscheinlich schon länger begleitet als die Jagd. Nur schon darum finde ich es so spannend. Es ist für mich wie auch einerseits ein Erhalten von dieser Kulturtechnik, dass man noch weiss um das, wie das geht. Weil es gibt zum Beispiel Sachen, wo man, das habe ich auch gelesen, als ich mich mit Leine auseinandergesetzt habe. Man hat in Ägypten Leine gefunden aus diesen Pharaonengräbern, und die 4000 Jahre alt sind. Man hat heute keine Maschine, die ein Leinengewebe so fein machen kann, wie das die Menschen von Hand gemacht haben. Wie haben jetzt die das gemacht? Und das tut ein bisschen das Bild widerlegen von diesen einfache Naturvölker und die alten Kulturen, die primitiv waren und so, das stimmt einfach nicht. Das finde ich hochinteressant, dass die Archäologie jetzt immer mehr so Sachen zusammentreibt, dass das sehr hochentwickelte Kulturen waren, auch die vermeintlichen Urvölker, Naturvölker. Man weiß es einfach noch nicht so genau, weil man hat halt wenig Material. Man weiß noch nicht genau, wie man es interpretieren soll. Nur schon das finde ich erhaltenswert. Das ist ja wie ein Weitertragen von einer Tradition oder ein Erhalten von einem Wissen und von einer Technik.
Ja, was mir auch immer wieder so durch den Kopf geht, ist, wenn wir uns mit Natur beschäftigen, dann denken wir immer an die Vögel, die draußen sind, und die Blumen, die es gibt, und die Wälder. Und wir denken wenig darüber nach, dass aus diesen Pflanzen Materialien entstehen, die wir noch am Körper tragen, wo aus denen wir Häuser bauen, Teppiche machen und so weiter. Also wir sind permanent überall, wo wir sind, sind wir umgeben von Natur. Und in diesem Material, und das ist wie bei einem guten Koch, du musst ein gutes Textil finden, dann machst du ein schönes Kleid, musst wissen, wo das herkommt ist, vielleicht musst du es zumindest schätzen können. Und dann kannst du etwas ganz anderes daraus machen, als wenn dann irgendwie neben einem Ball ein Stück abschneiden lässt im Laden. Also ich Vielleicht ist es allzu romantisch, was ich jetzt hier jetzt so sage, weil wir leben alle in modernen Gesellschaften und nicht jedes Kleid mache ich mir selber. Im Gegenteil, ich mache relativ wenige Kleider mir selber. Das, was ich bei dir gehört, es braucht eine Achtung für das, oder?
Ein Bewusstsein. Also ich mache ja auch nicht alles selber. Ich mache schon sehr viel selber, aber niemals alles, was ich trage. Aber ein Bewusstsein, jetzt kaufe ich mir wieder etwas und ich kann den Herstellungsprozess nicht nachvollziehen. Auch bei diesen Stoffen, die ich verarbeite. Schön, wenn man das könnte. Und da gibt es ja viele Bestrebungen zum Glück, die das jetzt verändern in der Textilindustrie.
Also, dass man weiss, wo das Ursprungsmaterial herkommt.
Woher kommt das Material? Wie wird es produziert?
Ethisch oder unethisch?
Ethisch, ökologisch, all die Sachen. Das ist ja jetzt wirklich mal endlich auf dem Tisch. Ich habe gemerkt, ich muss mich wie beschränken auf etwas. Ich tue jetzt das Material verarbeiten, das ich schon zur Verfügung habe. Ich weiss aber um den ganzen Hintergrund und bin mir bewusst, was ich für Kompromisse eingehe. Und ich glaube, das macht schon ganz viel aus, wenn ich es einfach weiss.
Und ja, und du machst auch noch konkret etwas. Also du hast ja nach dem Zero-Waste-Prinzip probiert. Du tust Material wieder benutzen, wo sonst fortgeworfen worden wäre oder verbrennt im schlimmsten Fall irgendwann einmal oder irgendwie sonst etwas Blödes damit gemacht. Also ich habe jetzt gestern einen Artikel gelesen, der mich zutiefst schockiert hat, ist, dass ein grosser Teil der Kleider, die wir sammeln und dann in Entwicklungsländer schicken, also jetzt zum Beispiel Afrika, weiß man es ganz genau, in Accra nach Ghana schickt man ganz einen Haufen Material, 40% von dem wird weggeschmissen, und zwar manchmal sogar in die Wüste oder irgendwie sonst in die Felder reingeschmissen. Indem man jetzt zum Beispiel bewusst Sachen wiederverwendet oder Material verwendet, wo man weiss, das kann gut recycelt werden oder kann im schlimmsten Fall auch ein gutes End of Life haben, also kann eigentlich auch gut entsorgt werden, dann hat man schon, wie du vorher gesagt hast, auch mit einem anderen Bewusstsein innerhalb von dieser Kreislaufwirtschaft agieren.
Ja, aber anfangen tut es halt dort, dass ich mir überlege, was muss ich überhaupt posten? Was brauche ich denn? Es gibt auch Sachen, die ich im Laden sehe und finde, wow, das muss ich haben. Aber mir hängen es dann 20 Jahre im Kasten und ich nehme es immer wieder vor. Und Sachen, die mich nicht überzeugen, poste ich einfach nicht mehr. Und das braucht halt wie so eine innere Haltung und eine Konsequenz. Man muss dann ein bisschen streng sein mit sich manchmal. Weil das Nachhaltigste ist ja das, was ich schon bei mir zuhause im Kasten habe. Und das brauchen, bis es wirklich auseinandergeht oder dann noch mal etwas anderes daraus machen. Ich habe einmal wunderbare Wollensachen von dem Schweizer Label Beige von Zürich und es hat mich so grauen, ich konnte es nicht mehr anlegen. Und dann habe ich für mein Enkelkind daraus Wollenjäckli gemacht. Das war früher einfach normal, weil Textilien herstellen war so aufwendig. Dann hat man einfach ein anderes Bewusstsein gehabt, um das Material wirklich brauchen und am Schluss als Lümpe brauchen, wenn man nichts mehr anders damit machen kann. Aber weil das ist einfach sehr kostbar gewesen, weil man gewusst hat, wie viel Zeit das man investiert hat, um es herzustellen. Was ich fast noch schlimmer finde, als wenn wir Sachen, die wir gekauft haben und nicht gebraucht haben, auf Afrika gehen, ist, dass die Läden Sachen, die neu sind und nicht verkauft werden, fortrühren. Und dass sie Sachen produzieren, die sie eigentlich schon im Voraus wissen, dass das auf dem Müll landet.
Ist es von dir her eine Option, dass man solche Materialien wie Leinen oder Hanf, dass man so etwas wieder könnte anbauen, verarbeiten und wie für unsere Zeit passend dann auch ein Produkt daraus machen? Oder ist das Tempi Passati vorbei?
Nein, ich finde absolut, aber ich würde es jetzt nicht auf Textilien beschränken, sondern das ist etwas, das jeden Lebensbereich betrifft, eigentlich eine radikale Veränderung braucht. Bei mir ist es jetzt einfach der Stoff, weil das ist mein Fachgebiet und ich tue mich vor allem mit dem auseinandersetzen. Aber eigentlich braucht es auf jeder Ebene von unserem Leben ganz ein konkretes Umdenken und vor allem ein anderes Handeln. Dass ich wieder auch mich selber wahrnehme in dem, was ich brauche, was sind meine Bedürfnisse, die wirklichen und nicht die, die mir aufgeschwätzt worden sind, eigentlich wieder zu sich kommen und nur das, was wesentlich ist, sich auf das fokussieren.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Lili Krakenberger recht herzlich für ihre Zeit. Eine Gewandmeisterin ist übrigens die Person, die die Idee der Kostümbilderin im Theater umsetzt und an den Körper der Schauspielerinnen anpasst. Nähe du das Ganze dann am Ende eine Schneiderin. Wer noch ein bisschen Zeit hat, dann würde ich empfehlen, in meine Shownotes hineinzuschauen. Dort hat es Links zur Lili Krakenberger, ihrer Webseite, zur Swiss Flax, wo die Pflanzen und ihre Vorteile wieder bekannter machen will, oder zum Flax selber. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.